Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 3. August, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche auch ich Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, und allen unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr auf unsere heutige Folge. Wir möchten sprechen über den Zolldeal, den Trump mit der EU ausgehandelt hat und welche Folgen dies für die deutsche Wirtschaft haben wird. Wir möchten über eine unrealistische 10-Tage-Frist sprechen, sowie die aktuellen Entwicklungen in Nahost. Aber bevor wir uns, Frau Kneißl, mit all diesen Themen befassen, Sie haben mir jetzt gerade im Vorgespräch erzählt, dass Sie 3 Tage in Moskau waren. Sie haben dort einige interessante Persönlichkeiten getroffen und haben auch einige Interviews geführt. Also wie war es in Moskau zum einen, und zum anderen, wie geht es Ihnen, wie geht es den Vierbeinern und wie ist es wieder in der schönen, betraulichen Heimat zu sein?
Gott sei Dank bin ich wieder zu Hause. Es ist ein guter, heißer Sommer. Also im Gegensatz zu Mitteleuropa, glaube ich, haben wir hier im Moment so richtig heiße Sommertage, die gut fürs Heu einbringen sind. Meine Nachbarn sind alle mit Heuschnitt beschäftigt. Auf den Feldern liegt so, ja, das sieht man einfach die Erntezeit, und das ist schön. Und hier zwischen Schatten und wenig Asphalt ist der Sommer viel, viel erträglicher als in den Großstädten. Und Moskau ist bekanntermaßen eine besonders große Stadt, aber auch dort sind überall Springbrunnen, große Parkanlagen. Also es ist eine lebenswertere Großstadt, als man vielleicht von meinen möchte, wenn man es nicht gut kennt. Und ich hatte unter anderem, war ich bei RT. RT hat ja nicht nur einen englisch- und deutschsprachigen Kanal, sondern auch Arabisch und Französisch und Spanisch. Und ich habe am Montagabend dann im Studio, bin ich eben von einem Studioraum zum nächsten gegangen, habe viele nette ehemalige Bekannte wiedergesehen, neue Gesichter kennengelernt. Und es ist immer sehr sympathisch, im RT-Studio zu sein, weil es ist fast so wie eine kleine UNO, ja. Also es ist sehr international. Man geht wirklich von einem Raum zum nächsten in eine andere Welt hinein. Und das Timing war gut für unsere Interviews, weil eben gerade dieses seltsame Treffen auf einem schottischen Golfplatz zwischen the Master of the World und seinen deutschen Vasallen war. Und da haben wir dazu eben Interviews geführt, aber auch im arabischen Sender zur grauenhaften Lage in Westasien, wo sich ja ein bisschen was zu tun scheint oder vielleicht auch nicht. Und dann hatte ich noch einige andere Treffen. Der ursprüngliche Auslöser, warum ich eben hin, oder Grundaufhänger, warum ich nach Moskau bin, war, es war am Dienstag Internationaler Tigertag. Der wurde 2010 ins Leben gerufen. Übrigens damals eine gemeinsame Initiative des indischen Staatspräsidenten, des indischen Premierministers Modi und des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin. Es war Putin, der sich sehr, sehr stark gemacht hat für scharfe Gesetzgebung, wenn es um Tigerschutz, Wildtierschutz geht. Das heißt, es ist kein Kavaliersdelikt. Wilderei, das war es früher. Und da wurde hart durchgegriffen, was zu einer wirklichen guten Verbesserung der Tigerpopulation geführt hat. Und das ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit, weil das sind fast ein Dutzend Staaten verbunden. Auch Rivalen wie China, Indien und Bangladesch, Vietnam und eben die Amur-Tiger, die sibirischen Tiger Russlands. Ich war ja vor einem Dreivierteljahr auch in der Region und habe mir dort persönlich ein Bild machen können, wie dieser Tigerschutz funktioniert, wie die Ranger ausgebildet werden. War sehr, sehr beeindruckt und hatte ein wirklich sympathisches Treffen mit den Kollegen vom Tigerschutzreservat. War eine sehr sympathische Pressekonferenz, auch ein italienischer Herr, der Filmemacher ist und dessen Doku über die Amur-Tiger jetzt herauskommen wird im September, war ein sympathischer. Also ich hatte es nicht erwartet, dass es ein so sympathisches Treffen werden würde, aber das war der Hauptgrund meiner Anreise. Und Mittwochabend ging es dann wieder nach Hause. Seither im Homeoffice beschäftigt. Tieren geht's Gott sei Dank alle gut. Der kleine Charlie hat gestern den ersten Geburtstag gefeiert. Das war sehr nett mit Nachbarn. Und auf der Baustelle geht's hurtig weiter, trotz sommerlicher Hitze. Aber ich mache Kaffee und Limonaden und koche Würsteln. Also wir machen weiter.
Ja, und dann an der Stelle auch noch alles Gute an den süßen, kleinen, hyperaktiven Charlie. Ich habe ihn ja vor Ort kennengelernt, ein sehr liebenswertes Tier, aber doch manchmal etwas anstrengend. Ja. Ich hoffe, Sie richten die Grüße aus, Frau Kneißl. Und
ja, das mache ich doch glatt. Ich kann da dann hier den Bildschirm kurz umdrehen. Dann sehen Sie die gesamte Hundepartie und mich versammelt. Hier schnarcht Winston Churchill, dort seine Ehefrau Jackie, wieder auf seinem Sofa und hier ist der kleine Charlie. Wir machen ja heute unseren Podcast zur früher Stunde. Die Hunde waren etwas überrascht. Also die schnarchen noch vor sich hin.
Die Hunde schnarchen noch, die Hunde schlafen noch. Aber die Welt, die dreht sich natürlich weiter. Und Frau Kneißl, Sie haben eben schon den schottischen Golfplatz angesprochen. Und das soll auch natürlich heute unser erstes Thema sein. Denn Ursula von der Leyen und Donald Trump haben sich bei ihrem Spitzentreffen in Schottland auf einem Kompromiss im Zollstreit geeinigt. Wie beide am Anschluss an das Treffen jetzt am vergangenen Sonntag mitgeteilt haben, soll der Zollsatz auf europäische Waren in den USA künftig 15% statt der von Trump einseitig verhängten 30% betragen. Donald Trump bezeichnete ihn diese Vereinbarung als den größten aller Deals. Laut Trump hat die EU weitere Zugeständnisse gemacht, sodass die Einigung für die USA mehr Vorteile mit sich bringt. Unter anderem soll die EU-Energieträger aus den USA im Wert von 750 Milliarden US-Dollar kaufen und zusätzlich 600 Milliarden US-Dollar mehr in die USA investieren. Das sagte der US-Präsident. Er bezeichnete die Vereinbarung rund um Energie als sehr wichtige Komponente des Abkommens. Die Europäer bezeichneten das Geschehen, diesen Deal als einen Sieg, weil sie die Aufhebung der sofortigen 50-prozentigen Zölle erwirken konnten. Dennoch wird massenmedial in erster Linie das als ein für die USA guter Deal bezeichnet. Frau Kneißl, wie blicken Sie auf diese Vereinbarung zwischen der EU und den USA? Wer ist da für Sie der große Gewinner, Frau Kneißl?
Lassen Sie mich ein Zitat von Präsident Putin einbringen, der vor Monaten schon mal gesagt hat, die europäischen Staats- und Regierungschefs mögen Trump nicht, das ist offensichtlich, aber Trump wird da schon alles irgendwie in Ordnung bringen und dann werden sie vor ihm sitzen wie kleine gehorsame Hunde. Und wenn man sich dieses Bild vor Augen führt, wie Ursula von der Leyen gezwungen und fast lampfromm vor sich hin lächelt, weil wir kennen sie ja auch anders, dann trifft dieses Zitat das Ganze sehr wohl auf den Punkt. Also Trump ruft, Europa kommt, und auch auf einen Golfplatz, um ihn sozusagen zwischen zwei Golfpartien zur Kenntnis zu nehmen, was Trump ankündigt, weil von Verhandlungen war hier meines Erachtens nicht viel zu spüren. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, wie es sich zeitlich ausgehen kann, dass bis zum 1. August hier Verhandlungen geführt werden. Und ich meinte in unserem letzten Gespräch, das geht sich physisch einfach nicht aus. Da werden keine ernsthaften Konsultationen geführt. Nun hat von der Leyen auch in gewisser Weise einen Alleingang gemacht. Sie hat vielleicht mit Kanzler Merz und mit Macron ein bisschen Rücksprache gehalten, aber sie hat eines sicherlich nicht in ihrem Kopf behalten und das offenbar auch nicht ihr Kabinettschef und die Leute, die sie beraten, die offenbar alle miteinander nicht im Europarecht besonders fit sind. Sie selbst ist nicht Juristin, sie hat Medizin studiert. Und hier kann ich nur ganz kurz festhalten, was mittlerweile ja in Deutschland auch tief diskutiert wird und damit der Deal zerrissen wird. Sie hat einfach nicht die Kompetenz, das zuzusagen, was sie am Sonntagnachmittag tat. Die Kommissionschefin, die Kommission als solche, hat die Kompetenz für Außenhandelsfragen. Keine Frage, das ist eine supranationale Zuständigkeit. Außenhandel liegt nicht mehr im Bereich der Nationalstaaten. Aber diese Kompetenz umfasst nicht, den Nationalstaaten vorzuschreiben, wie sie ihre Energiemix gestalten. Der Energiemix ist weiterhin eine nationale Zuständigkeit. Sie kann nicht Trump zusagen, ja, wir kaufen im Umfang von 760 Milliarden US-Dollar nun US-amerikanisches Flüssiggas und Schieferöl, weil das kann auch nicht einmal eine Nationalregierung machen, weil wir haben ja in vielen EU-Staaten Energiekonzerne, die teils staatlich sind, teils aber auch an der Börse notiert. Das heißt, das sind immer noch die Eigentümer, ob nun Staat oder Privateigentümer, die beschließen in ihren Aufsichtsratssitzungen, wie sie wo welche Energie kaufen. Und hier hat Ursula von der Leyen einfach völlig, aber wirklich absolut ihre Kompetenz überschritten. Und was die Zusage anbetrifft, US-amerikanische Rüstung zu erwerben, auch im großen Umfang, also insgesamt geht es hier um Zusagen von 1,3 oder 1,5 Billionen Euro für die nächsten 3 Jahre, das ist auch nicht ihre Zuständigkeit, weil die Außen- und Sicherheitspolitik ist immer noch im Konsens zu entscheiden. Und wer hier welches Waffenmaterial, welche Munition wo kauft, das ist auch eine nationale Zuständigkeit und nicht die der Europäischen Kommission. Also das würde ich sagen, das ist so Basiswissen. Dafür muss man kein EU-Rechtsexperte sein, wo die Kommissionschefin absolut, aber absolut ihre Kompetenzen überschritten hat. Und damit kann dieser Deal nicht halten. Also zu den Zolltarifen, ja, da kann sie sozusagen sagen, gut, Mr. President, wir nehmen die 15% an, wir sind Ihnen sehr dankbar, wir hätten uns gern auf 10% geeinigt, aber 30% sind es noch nicht geworden, Gott sei Dank. Schade, dass wir nicht 10% haben, wie unsere britischen Kollegen. Aber gut, die 15%, das ist die Kompetenz, dazu hätte sie Ja sagen können. Ja? Da hatte sie auch in gewisser Weise nicht nur die Rückendeckung von Deutschland und Frankreich, sondern da war ja auch die Aussage von Merz, das Ding muss durch. Ja? Also wir wollen da jetzt keine langen Verhandlungen, wir wollen Sicherheit. Alle haben immer davon geredet, wir wollen Sicherheit in den Außenhandelsfragen. Nun kann ich Ihnen hier kurz und bündig sagen, es ist eine noch größere Unsicherheit entstanden seit diesem Golfplatztreffen, weil dieser Deal unter Anführungszeichen kann nicht halten. Der ist juristisch völlig fehl. Und die 15% Tarife, die werden Arbeitsplätze in vielen europäischen Staaten zunichte machen. Also es war ja noch am Sonntagabend, gab es gewaltige Reaktionen von Wirtschaftsweisen sozusagen, ob das IFO in Deutschland, ob verschiedenste andere, also nicht nur Politiker der Opposition wie Marine Le Pen oder Grüne, wo auch immer, die sich sozusagen sehr kritisch dazu äußerten, sondern es waren Wirtschaftsprofessoren, die alle miteinander am Sonntagabend noch meinten, dass ist keine gute Abmachung, weil das bringt den Wirtschaftsstandort Deutschland beispielsweise ins Wanken. Ja. Und weil vergessen wir nicht, nun haben wir zwar 15% auf den deutschen Autos anstatt der vorhergehenden, ich glaube es waren 27,5%, aber beispielsweise auf Stahl sind es weiterhin 50%. Sehr wichtiger Exportmarkt USA für die deutsche Arzneimittelindustrie. Und da konnten überhaupt keine Besserungen erzielt werden. Also die Tarife sind eines. Der Tarif von 15% ist hoch, weil das einfach, ja, die die europäische Industrie, wie gesagt, wirklich ins Wanken bringen wird. Aber der andere Punkt, der in meinen Augen entscheidend ist, weil er diese gesamte Abmachung zunichte machen wird, ist eben diese Unzuständigkeit der Europäischen Kommission, der Kommissionschefin in Fragen von Energieeinkäufen und Rüstungseinkäufen. Also ich darf hier mal festhalten, dieser Deal wird nicht halten, womit Donald noch wütender sein wird auf die Europäische Kommission. Und vielleicht das nächste Mal dann 41% fordert, so wie er heute Nacht ja angekündigt hat gegenüber Kanada.
Ja, und da haben Sie schon die ganz wesentlichen Themen angesprochen, vor allen Dingen auch, was die Folgen hier für die deutsche Wirtschaft angeht. Friedrich Merz sprach noch am Sonntagabend bei Twitter von einem Erfolg, der einen Handelskonflikt abgewendet habe, aber zugleich hat er deutlich gemacht, dass das Ergebnis für die exportorientierte deutsche Wirtschaft eine erhebliche Belastung bleibe. Wörtlich sagte der Kanzler, ich bin mit diesem Ergebnis nicht zufrieden im Sinne von, das ist jetzt gut so, sondern ich sage nur, mehr war offensichtlich angesichts der Ausgangslage, die wir mit den Vereinigten Staaten hatten, nicht zu erreichen. Und es gibt auch erst Berechnungen, beispielsweise des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, die zeigen, dass die Einigung das Wachstum in Europa verlangsamen wird. Für die deutsche Wirtschaft würde sie gar einen Milliardenschaden bedeuten, wie die Auswirkungen auf das BIP auf kurzfristiger Perspektive aussehen könnten. Darüber berichtet das Handelsblatt. Demnach sorgen die generellen Zölle in Höhe von 15% und die 50%igen Zölle auf Stahl und Aluminium für ein um 0,15% geringeres BIP in Deutschland innerhalb eines Jahres. Das wäre ein Minus von rund 6,5 Milliarden Euro für die EU insgesamt. Insgesamt liegt das Minus auch bei 0,1%. Ja, Frau Kneißl, Sie haben es jetzt eben schon angedeutet. Was bedeutet das denn für die Wirtschaft? Ist das, wie jetzt beispielsweise auch Sergej Lavrov erklärt hat, er bezeichnete das Ganze, er führte aus, dass es die Deindustrialisierung Europas noch beschleunigen wird und sich negativ auf die wirtschaftliche Souveränität der EU auswirken wird. Stimmen Sie dem russischen Außenminister dazu? Wird das die Deindustrialisierung Europas noch beschleunigen?
Ja, zweifellos, weil wir sehen ja mittlerweile seit 2,5 Jahren, wie der Standort Deutschland aufgrund beispielsweise hoher Energiekosten, aber nicht nur der Energiekosten, sondern vor allem auch ich sag mal kurz gefasst, Red Tape, Green Energy, also Bürokratie, Red Tape und dieser vielen, vielen Auflagen, was verschiedenste Klimawandelvorgaben machen, dass hier viele Unternehmen flüchten und sei es, dass sie innerhalb des EU-Raums verlagern, also wir sehen auch Zulieferer in der deutschen Automobilindustrie, die traditionelle deutsche Standorte verlassen und beispielsweise nach Ungarn gehen. Ungarn ist ein EU-Staat, aber Ungarn vergoldet nicht EU-Direktiven. Also unter dieser vergoldeten EU-Direktive meint man Nationalregierungen, die sozusagen royalistischer als der König auftreten und EU-Vorgaben dann noch einmal verkomplizieren. Das ist eine gängige Praxis in Deutschland und Österreich, wo man dann sozusagen das Leben für die Unternehmer und für die Bürger noch mehr verkompliziert, als es die EU-Kommission sich ausgedacht hat. Ja. Und da haben wir ein Abwandern innerhalb des EU-Raumes, aber wir haben natürlich eine Abwanderung auch zu verzeichnen aus dem Industriestandort Deutschland, wenn es um die Petrochemie geht, nach Nordamerika, Richtung Kanada und auch USA. Da eine energieintensive Branche. Wir sehen die vielen, vielen Probleme der deutschen Automobilindustrie, die alle miteinander hausgemacht sind. Also das ist nicht der böse Putin, das ist nicht der wie sagen Sie immer wieder, der völlig unprovozierte Angriff Russlands auf die Ukraine, das alles hat nicht die deutsche Automobilindustrie zunichte gemacht. Das geht mittlerweile seit Jahr und Tag. Ich würde sagen, seit 10 Jahren vernichten die Deutschen ihre eigene Automobilindustrie. Ich habe dazu im Jahr 2020 ein Buch veröffentlicht über die Mobilitätswende und ihre Folgen. Und jetzt sehen wir die starken Gewinneinbrüche von Volkswagen-Gruppe über Porsche etc. Also da lässt der BMW, da müssen viele Federn lassen. Und die Automobilindustrie war neben der Petrochemie einst das Rückgrat des deutschen Mittelstandes. Hier schließen Werke. Als ich vor 3 Jahren in einem Texte mal, ich glaube, ich habe es damals für Wiedomosti geschrieben, über diese Deindustrialisierung einige Kommentare verfasste, wurde ich auch damals der russischen Propaganda bezichtigt. Mittlerweile sprechen deutsche Politiker von der Deindustrialisierung. Das ist ein Faktum. Also das Volkswagenwerk Wolfsburg, Niedersachsen, glaube ich, das große, das wird auch ein Museum werden, so wie das einstige Horchwerk in Chemnitz oder auch die BMW-Werke bei München. Ja, die haben schon ein Museum und einen Museumsshop, aber ich würde sagen, am Schluss bleibt wahrscheinlich nur mehr der Museumsshop und das Museum übrig und wenig vom Bayerischen Motorenwerk. Also das sind Entwicklungen, die sich jetzt noch einmal beschleunigen. Die Faktoren dafür sind vielfältig. Ich gebe dem russischen Außenminister hier vollkommen recht. Die Deindustrialisierung schreitet voran. Die deutsche Bundesregierung scheint es immer noch nicht zu merken. Und hier vielleicht noch eine Anmerkung. Wir sind ja auch in dieser Zeitenwende zwischen, Industrie gestehen in Richtung künstliche Intelligenz, wo alle in gewisser Weise gefordert sind, ja, die nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch die Industrie gefordert ist. Wie geht sie damit um? Welche Form von Robotik baut sie in ihrem Herstellungsprozess ein? Nun ist Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, auch nicht nur eine von Luft und Liebe getriebene Algorithmen-Mathematik, sondern sehr, sehr energieintensiv. Das heißt, wer immer sich beteiligen will an der großen Industriewende in Richtung künstliche Intelligenz, und da sind alle gewissermaßen gezwungen, das zu machen, sonst kann man natürlich hinter dem germanischen Palisadenzaun Schafe züchten und Pullover selbst stricken. Das kann man schon machen und so kann eine Gesellschaft vielleicht auch überleben, aber man kann nicht Industriestandort bleiben.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, dann blicken wir auch mal jetzt auf die aktuellen Entwicklungen in den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Und wir bleiben zunächst noch bei US-Präsident Donald Trump, denn er sagte jetzt, dass er Russland 10 Tage Zeit geben werde, um ein Waffenstillstandsabkommen in der Ukraine zu erreichen. Vor Journalisten sagte er am Dienstag an Bord der Air Force One, 10 Tage ab heute, auf die Frage nach dem genauen Beginn des Datums, ab heute, diesen Dienstag. Er fügte auch hinzu, dass er beabsichtigt, Importzölle zu erheben, wenn kein Waffenstillstand zustande kommt. Wörtlich sagte er, ich weiß nicht, ob sich das auf Russland auswirken wird, weil es natürlich den Krieg fortsetzen will. Aber wir werden Zölle erheben und die verschiedenen Dinge, die man erhebt, können sich auf Russland auswirken. Oder auch nicht, aber sie könnten, so sagte er in der typischen Trumpschen Rhetorik. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medvedev sagte jetzt diese Woche, es sei nicht Sache Washingtons zu diktieren, wann Moskau und Kiew verhandeln sollten. Jede Drohung sei nur ein Schritt Richtung Krieg zwischen Russland und den USA, warnte Medvedev. Wie bewerten Sie, wie schätzen Sie dieses Gepokere von Donald Trump ein? Worum geht es ihm und warum macht er einen derartigen Druck auf Russland, Frau Kneißl?
Ja, er hat zweifellos einige Stimmen im Nacken, dem sagen, lass dich nicht auf Russland ein, mach kein Gipfeltreffen mit deinem Amtskollegen Wladimir Putin, was er ja gerne möchte. Ja, also ich halte ihn weiterhin für interessiert an einem Ausgleich. Aber die militärische Auseinandersetzung geht brutal weiter und das geht in beide Richtungen. Also wir haben Drohnenschwärme aus der Ukraine kommend auf russische Flughäfen, zivile Ziele. Es kommen auf beiden Seiten immer wieder auch Zivilisten ums Leben, wobei die ursprünglichen Ziele ja für einige dieser Raketeneinsätze. Es ist nicht klar, wer hier sozusagen welche, soll ich das jetzt sagen, die Tatsache, dass Zivilisten auf beiden Seiten zu Schaden kommen, wird natürlich in der westlichen Darstellung der Medien meistens unter den Tisch fallen gelassen, weil wir haben sogenannte Deep Strikes nach ins russische Kernland ja mittlerweile seit Jahr und Tag. Es werden Drohnen auf Moskauer Bodengebiete in einem Fort abgeschossen und es ist das russische Grenzgebiet Belgorod, Voronesch, Rostov am Don, die sind in einem Fort ukrainischen Angriffen ausgesetzt und die Kausalitätskette ist dann folgende. Also es wird dann einfach auch zurückgeschossen, wobei die russische Argumentation ist, dass in vielen dieser Lagerhallen, teilweise sind es auch Supermärkte, militärisches Material gelagert ist und sie diese sozusagen als militärische Ziele qualifizieren. Das ist der Stand der Dinge und hier wird wahrscheinlich auch von Trumps Umgebung und seinen Beratern außer Acht gelassen, dass eine gewisse Kausalität da ist. Ja, also Trump hat ja mehrfach aufhorchen lassen von wegen mit sehr harten Aussagen auch gegen Präsident Putin und jetzt auch gegen Medvedev. Also ich würde mal sagen, zusammengefasst, auf russischer Seite lässt das die Leute kalt. Die amerikanische Drohung von jetzt Sanktionen gegen Russland kann Russland nicht treffen. Das weiß Washington, weil das Handelsvolumen sich auf ein Minimum reduziert hat in den letzten 3 Jahren. Natürlich gab es seit Februar aufgrund der Telefonate zwischen den Präsidenten Treffen auf Diplomatenebene bereits einige Perspektiven, die sich abzeichneten, dass man hier wieder ins Geschäft kommen könnte. Und natürlich möchte gerade ein Trump in Russland Geschäfte machen. Er weiß, er kennt den Markt, er weiß ihn zu schätzen. Der einzige Bereich, wo es sozusagen hier gute Nachrichten gibt, wenn es um USA und Russland geht, ist die IS-Station, also Weltraumzusammenarbeit, wo russische Kosmonauten und US-amerikanische Astronauten kooperieren, ja. Und das ist sozusagen der kleine Lichtblick. Es war auch der Chef von Roskosmos diese Woche jetzt in Washington und hat mit der NASA gesprochen. Also da kann man ja. Und ich sage immer, es gibt eine Symmetrie zwischen diesen beiden Staaten, die es nicht gibt zwischen Russland und der Europäischen Union. Also hier haben wir eine geografische Symmetrie, teilweise auch eine gesellschaftspolitische, die vielleicht manches erleichtern könnte. Man hat nicht diesen historischen Ballast im Umgang miteinander, der ins Gewicht fällt, wenn es um Europa geht. Also dieses neue Ultimatum von wegen, es ist jetzt nicht mehr der 2. September, aber wir wissen auch genau nicht, wann jetzt das Datum ist. Auf russischer Seite wird das jetzt nicht großartig diskutiert, weil da sagt man, okay, Trump hat halt wieder mal gesprochen, huck. Aber wir werden sehen, ja. Also wir lassen das Ganze an uns herankommen. Was aber sozusagen bereits um sich greift, und das war die Entscheidung von, also die Umsetzung einer Entscheidung bereits Mittwochabend, sind neue harte Sanktionen gegen den Iran und ganz konkret gegen die sogenannte Schattenflotte, wie sie im Westen bezeichnet wird. Das sind Öltanker, die weiterhin russisches Erdöl weltweit transportieren, und da seien, so die USA, also vor allem iranische Tanker im Geschäft, und die würde man also jetzt umfassend bestrafen. Ob das nun die iranische Tankerflotte wirklich trifft, wird sich auch erst weisen. Was aber, glaube ich, die Weltwirtschaft ein bisschen stärker erschüttern wird, ist dieser gewaltige Wut, Schlag Trumps Washingtons gegen Indien, weil Indien ist über die letzten Jahre hindurch der wesentliche Abnehmer von russischem Erdöl geworden, und zwar direkter Abnehmer. Also die EU kauft ja theoretisch auch weiterhin russisches Gas, aber über die Türkei oder Aserbaidschan. Aber Indien kauft direkt russisches Öl, und das wird eben von russischen Häfen in Richtung Indien transportiert. Vielleicht auch mit dieser iranischen Schattenflotte, ich weiß es nicht. Nur was letzte Nacht Trump verkündet hat an Maßnahmen gegen Indien, in Indien ist jetzt nicht ein kleiner aufsteigendes Sternchen am Wirtschaftshorizont. Indien ist eine wirtschaftliche Weltmacht, ja. Und im Gleichschritt möchte man ja auch gegen China vorgehen. Also meine Betrachtung der Dinge ist folgende: Russland ist in gewisser Weise schon immun gegen diese Schläge, aber Indien und China werden jetzt nicht vor Washington in die Knie gehen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und vielleicht eine allerletzte Anmerkung, etwas ironisch gesprochen. Trump wurde wahrscheinlich kurz erklärt, was ist BRICS. Ja, er hat mal im Wahlkampf gesagt, BRICS, auch ja, ich habe gerade davon gehört, ganz schlimm, die wollen den Greenback umbringen, das geht gar nicht. Dann habe ich ihn lange nicht mehr über BRICS lamentieren gehört, diese Woche wieder. Und BRICS, das ist jetzt sozusagen sein neues rotes Tuch. Und er hat ja auch in einer seiner Aussagen gemeint, ja, und ich habe jetzt auch gehört, auch Indien, ja, was bilden die sich denn ein? Die seien auch bei BRICS, ja. Also seine Wutanfälle gehen jetzt in erster Linie an die Nationalregierungen dieser BRICS-Staaten. Über Brasilien sprachen wir vor 2 Wochen, was das alles mit sich bringen könnte. Ja, also und die USA sind große Kaffeeimporteure. Ja, wollen sie denn wirklich, dass der Kaffee so teuer wird? Es geht um Kupfer aus Brasilien, und Präsident Lula hat hier ziemlich klar Stellung genommen, auch gegenüber Trump, und hat ihm ausrichten lassen, Mr. President, wir sind nicht Ihre Vasallen. Ja? Also Trump ist ein Mann der 1980er Jahre in seinem Mindset, ja, so wie er geprägt wurde. In den 1980er, 90er Jahren war die Welt eine andere. Und er kann sich vielleicht nicht ganz darauf einstellen, dass wir in dieser neuen multipolaren Gesellschaft leben, wo auch Zahlungsverkehr gerade dabei ist, sich zu verändern. Also die US-amerikanischen Kreditkarten haben auch nicht mehr das Monopol. Es gibt Zahlungsmittel, Sie haben es in Russland gesehen, wie hier Beträge gezahlt werden, digital. Ja, das erleichtert einfach das Leben für jeden kleinen Geschäftsmann, diese Digitalisierung über Telefone. Es ist, wir haben in Brasilien mit dem System Pix eine völlig andere Zahlungsverkehrsmittel. Es sind nicht mehr Mastercard und Visa, die sozusagen hier das Geschäft beherrschen.
Ja, wir bleiben mal, Frau Kneißl, in der Ukraine, denn am Donnerstag hat dort das ukrainische Parlament einen Gesetzentwurf von Selenskyj verabschiedet, der formal die Unabhängigkeit des Nationalen Antikorruptionsbüros, kurz NABU, und deren spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, kurz SAPO, wiederherstellen soll. Das Vorhaben war eine direkte Reaktion auf den massiven Druck westlicher Geldgeber selber und die Proteste auch im eigenen Land, über die wir auch im vergangenen Podcast gesprochen haben. Nur wenige Tage zuvor hatte Selenskyj ein Gesetz unterzeichnet, das beide Institutionen der Kontrolle des Generalstaatsanwaltschaft unterstellte, ein Schritt, der als offener Angriff auf die ohnehin brüchigen Antikorruptionsmechanismen gewertet wurde. Daraufhin schrillten im Westen die Alarmglocken. Die EU, die Milliarden an Hilfsgeldern bereitstellte, drohte mit dem Einfrieren von 1,7 Milliarden Euro. Ursula von der Leyen forderte in einem Telefonat mit Selenskyj Erklärung und Erweiterungskommissarin Marta Kos sprach von einem ernsthaften Rückschritt. Auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien übten Druck aus. Frau Knassel, jetzt dieser Schritt, das wieder rückgängig zu machen. Frau Knassel, da scheint Selenskyj eingeknickt zu sein, aufgrund vor allen Dingen auch der Drohung aus Brüssel mit 1,7 Milliarden Euro einzufrieren. Was waren denn Ihrer Ansicht nach die Gründe dafür, dass man dieses Gesetz jetzt wieder rückgängig gemacht hat? Waren es die Drohungen aus der EU oder waren es womöglich doch die Proteste im ganzen Land, über die wir auch letzte Woche schon gesprochen hatten, Frau Kneißl?
Bei den Protesten bin ich mir nicht so sicher. Also es mögen einige Menschen auf die Straße gegangen sein, weil sie einfach wirklich die Nase voll haben und nicht nur jetzt wegen der Beschneidung einer Behörde. Ich glaube, hier haben viele Menschen einfach die Nase voll, wenn es um die allgemeine wirtschaftliche, sozialpolitische Situation im Gange geht, im Lande geht, diese brutalsten Mobilisierungen. Übrigens hier vielleicht als Fußnote angemerkt, wenn es um Kriegsziele geht, es haben in den letzten Wochen vermehrt auch Drohnenangriffe russischerseits stattgefunden auf diese Rekrutierungsbüros, wo ich hier gelesen habe in der russischen Berichterstattung, hier hätten auch Ukrainer der russischen Seite sozusagen die Koordinaten übermittelt, wo diese Rekrutierungsbüros wären, weil dort wirklich brutalste Zwangsmobilisierung stattfindet. Und wer immer im wehrfähigen Alter ist, versucht in irgendeiner Weise seine Haut zu retten und nicht an der Front als Kanonenfutter zu enden. Also hier ist eine allgemeine Wut und Trauer, glaube ich, unter der Zivilgesellschaft. Es ist nicht so, dass das sozusagen vielleicht nur unter Anführungszeichen gegen dieses Gesetz gerichtet war. Ich würde sagen, einige dieser Demos waren dahingehend organisiert, dass man das sozusagen als Aufmümpfen gegen dieses neue Gesetz machte, um zu zeigen, ich zitiere die westlichen Medien, sieht her, ach wie aktiv und dynamisch die junge ukrainische Zivilgesellschaft ist. Es war der Druck, wie Sie richtig sagen, es war der Druck aus Brüssel und vielen anderen europäischen Hauptstädten. Selenskyj, nimm das zurück, ansonsten können wir nicht dir weiterhin Milliarden liefern. Also ich glaube, das war der wirklich entscheidende Grund. Nun wurde gestern am Donnerstag dieses Gesetz wieder rückgängig gemacht und nun dürfen wieder die EU-Milliarden, Billionen fließen, wenn es um militärische und sonstige wirtschaftliche Hilfe an die Ukraine geht. Zeitgleich haben wir aber natürlich auch einen angekratzten Selenskyj. Also er ist nicht mehr der Wonderboy, der noch vor 3 Jahren war. Er ist natürlich auch, ich meine, sagen Sie, es ist biologisch alles verständlich, er ist erschöpft. Und er ist der Kriegsherr auf Video, aber das ist es auch. Ja. Er zahlt keinen persönlichen Preis oder seine Familie für das, was sich im Lande abspielt. Und das könnte noch dazu führen, dass Selenskyj ausgewechselt wird. Also wir werden sehen, vielleicht wird im Laufe dieses Monats August, heute haben wir den 1. August, es noch zu einem Wechsel kommen. Ich hatte ein TASS-Interview letzte Woche auch, wo ich sagte, ich würde eben nicht ausschließen, dass sich die ukrainische Führungsebene ändert. Und ich habe immer davon gesprochen, dass wahrscheinlich Militärs in vielleicht Interim oder auf längere Sicht, bevor es wieder mal eines Tages zu Wahlen kommen sollte in der Ukraine, diese Funktion übernehmen. Und hier ist immer wieder die Rede vom früheren Generalkommandanten Schaluschny, der mittlerweile weggelobt wurde zum ukrainischen Botschafter in London. In London hat er aber natürlich auch genug Zeit, sich mit den britischen Nachrichtendiensten zu unterhalten. Wo können wir Russland wehtun? Also besser wird dadurch, glaube ich, wenig. Aber vielleicht hier nur als kleine Anmerkung auch, es gab am Montag einen heftigen Cyberangriff auf die russische Luftfluglinie Aeroflot. Da wurde hin und her gemunkelt, wer war's, ja. Also einige meinen, es seien Hacker aus Belarus oder aus der Ukraine gewesen. Dann habe ich wieder gelesen, es sei ein größerer angelegter Cyberangriff mit britischem Ursprung. Also wir wissen es nicht, aber das, was der Westen immer wieder den Russen vorwirft, ja, sie würden ja schon längst einen hybriden Krieg und so weiter führen. Sorry, das ist... Wenn man sich ansieht, das, was an Attacken hier wirklich täglich erfolgt und wie viele Attacken abgewehrt werden müssen, und ich spreche hier wirklich das, was sich auf den Flughäfen abspielt, die Züge, die sabotiert wurden, wo Dutzende Menschen ums Leben kamen, Terrorakte, die stattfanden mit hunderten Toten, wo keine einzige europäische Regierung den Mund aufmachte, um auch nur auf... Ich würde mal sagen, aus protokollarischer Geste heraus zu sagen, wir bedauern die Toten. Ja, das alles ist etwas, was sich in den letzten 3 Jahren hier täglich abspielt. Und da gibt es kein Verständnis von westlicher Seite. Also dass das Leben weitergeht, dass sich die Menschen wirtschaftlich, gesellschaftlich auf vieles umgestellt und eingestellt haben. Dass Russland funktioniert als Gesellschaft, ja, das alles ist ja war ja nicht im Plan sozusagen, war nicht in der Erwartungshaltung Brüssels und anderer, ja.
Ja, und Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts schauen wir auch noch nach Westasien, wie Sie gepflegt zu sagen sind, denn dort spitzt sich die humanitäre Lage im Gazastreifen weiter zu. Die Hungersnot hat ein dramatisches Ausmaß erreicht. Allein in diesem Monat sind 63 Menschen an Unterernährung gestorben, unter ihnen 24 Kinder. Und im Zuge dessen hat jetzt Friedrich Merz angekündigt, dass Deutschland gemeinsam mit Jordanien eine Luftbrücke einrichten werde, um humanitäre Hilfsgüter in das Krisengebiet zu liefern. Deutsche Flugzeuge sollen von Jordanien aus Hilfsgüter über dem Gazastreifen abwerfen. Auch Frankreich und Großbritannien seien bereit, eine solche Luftbrücke für Lebensmittel und medizinische Güter zu unterstützen. Und die EU schlägt jetzt in Anbetracht dieser Lage ihren Mitgliedstaaten eine mögliche Strafmaßnahme vor. Da Israel seinen Verpflichtungen nicht nachkomme, empfiehlt die EU-Kommission den Mitgliedstaaten die Aussetzung des Förderprogramms Horizon Europe. Das Programm ermöglicht israelischen IT-Startups und kleinen IT-Unternehmen den Zugang zu EU-Finanzmitteln. Und unterdessen hat auch der kanadische Ministerpräsident Mark Carney den Anwesenden angekündigt, dass seine Regierung beabsichtigt, den Staat Palästina in der 80. Sitzung der UN-Vollversammlung jetzt im September diesen Jahres anzuerkennen. Er verwies auf das unerträgliche Leid der Menschen im Gazastreifen und das anhaltende Versagen Israels in seinen inhumanen Vorgehen im Kriegsgebiet. Und nach der Ankündigung Frankreichs vergangenen Donnerstag, Palästina als Staat anzuerkennen, wir hatten darüber gesprochen, Frau Kneißl, hat auch Großbritannien in Aussicht gestellt, einen Staat Palästina anzuerkennen. Man werde dies auch Ende September vor der Generalversammlung der Vereinten Vereinten Nationen tun, allerdings nur in dem Fall, dass die israelische Regierung keine wesentlichen Schritte unternehme, um die Situation im Gazastreifen zu beenden. Frau Kneißl, also zum einen, wie bewerten Sie die aktuelle Situation rund um diese unerträgliche Hungersnot im Gazastreifen zum einen und zum anderen, dreht sich da gerade was? Also Frankreich, Großbritannien, Kanada, alles westliche Staaten, die eigentlich immer an der Seite Israels stehen, wollen jetzt bei der UN-Vollversammlung im September Palästina als Staat anerkennen. Die EU-Kommission droht mit Sanktionen. Also hat Israel nun endgültig den Rückhalt seiner westlichen Staaten verloren? Wie schätzen Sie das ein, Frau Knesset?
Es ist hoch an der Zeit, ja. Israel hat carte blanche und kann sozusagen tun und lassen, was es will. Das, was immer noch übrig gewesen sein mag, von Kriegsvölkerrecht, von Basisnormen, die entstanden sind im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts, die hat Israel also systematisch vernichtet mit seiner Hungerblockade und mit all den hunderten Menschen, die niedergemetzelt wurden, als sie sich um Wasser anstellten, beispielsweise in den letzten Monaten. Meine Antwort zur Luftbrücke von Herrn Merz, reine PR-Aktion. Herr Merz muss keine Luftbrücke führen. Wo wollen die Flugzeuge dort landen? Ja, in diesem völlig zerschossenen Gebiet. Welcher deutsche Flieger wird sich dort niederlassen? Man muss nur Israel dazu verpflichten, dass diese Dutzenden LKWs, die an der ägyptischen Seite beispielsweise stehen, endlich durchgelassen werden. Und dort ist in vielen dieser LKWs sind Nahrungsmittel verrottet, ist Wasser verrottet. Ja? Wasser durfte nicht geliefert werden. Und wenn man sozusagen hier den UNO-Organisationen einfach wieder ihr Recht einräumt, dass sie tätig werden können, so wie sie in jedem Konflikt auf dieser Welt irgendwo tätig werden können, wenn das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, wieder Zugang erhält. Wir hatten ja bereits vor 2 Jahren die Aussage der Israelis, die UNRWA, die geschaffen wurde als Sonderorganisation in der UNO-Familie in den 1940er Jahren bereits, um als Flüchtlingshilfswerk für Palästinenser tätig zu werden. Die UNRWA wurde zu einer Art Terrororganisation durch die Israelis erklärt. Zur Erinnerung für unsere Zuhörer, und vielleicht auch hört hier manch anderer Offizieller mit, aber bitte, der UNO-Generalsekretär wurde von der israelischen Regierung zur Persona non grata erklärt. Er darf nicht in die besetzten Gebiete einreisen. Ja. Und hier gab es keinen einzigen Aufschrei. Das heißt, Herr Merz und wer immer sein PR-Berater sein mag und seine Marketing-Tante mögen bitte nicht jetzt hier große Worte schwingen von wegen, wir machen eine Luftbrücke, sondern wir setzen uns dafür ein, dass die UNO-Organisationen Zutritt erhalten, dass die Grenzen aufgemacht werden und dass vor Ort verteilt wird. Ich meine, da muss man ja wirklich nur sein Hirn ein wenig einsetzen. Da jetzt eine Luftbrücke einzusetzen, vielleicht Pakete aus der Luft abzuwerfen, ja, wie sollen völlig erschöpfte Menschen diese Pakete dorthin bringen, wo ihre Familien sitzen? Da müssen anstatt von 2 oder 3 Verteilerstationen 500 Verteilerstationen geschaffen werden, wo Menschen versorgt werden können und nicht jetzt eine PR-Aktion von wegen, wir machen eine Luftbrücke. Also ich würde sagen, Herr Merz und sein gesamter Beraterstab haben hier jegliche Logik und auch was immer man sozusagen an menschlichem Grundwissen mit sich herumtragen könnte, über das verfügen die nicht mehr, ja. Und das so viel zur Luftbrücke, was jetzt die Anerkennung eines Staates Palästina angeht, da haben Sie vollkommen recht mit Ihrer Frage. Ist das jetzt sozusagen eine große Wende? Würde ich sagen, ja, es ist theoretisch gesprochen eine Wende. Wie das dann wirklich praktisch abläuft, ist eine andere Sache, weil der deutsche Außenminister hat bei seiner Reise Richtung Israel am Donnerstag noch angekündigt, am Ende eines Verhandlungsprozesses würde ein Staat Palästina sozusagen anerkannt werden. Da sind wir wieder zurück zu Square One, weil aus Sicht der israelischen Regierung unter Netanyahu das Wort Palästinenser ja gar nicht vorkommt. Netanyahu, Likud und ganz besonders die Nationalreligiösen, die sprechen nicht von Palästinensern, die sprechen nur von den Arabern. Das heißt, für sie sind das Araber, die ja egal wo auf der Welt leben könnten, weil es sind nur Araber, so wie Araber in Marokko oder Araber im Irak. Die Idee einer palästinensischen Nationalität, Identität, die ist auch historisch erst im Laufe der Okkupation entstanden, aber sie ist heute da, aufgrund der israelischen Okkupation in erster Linie auch. Ja. Und das wird von Israel völlig verneint. Das heißt, Netanyahu ist jetzt konfrontiert mit, wie Sie richtig sagen, einstiger den wesentlichen Verbündeten wie London und Deutschland, die sagen, Netanyahu, denk mal drüber nach, ein palästinensischer Staat muss her und auch wir könnten einen solchen anerkennen. Was natürlich der israelischen Ideologie, die heute vorherrschend ist, das war in den 80er Jahren noch nicht so der Fall, aber wir haben heute die extremsten Nationalreligiösen an der Macht, in einem Umfang, wie das vor 40 Jahren unvorstellbar war. Und in den Augen dieser Extremisten, wo Netanyahu nicht einmal der allergrößte Extremist ist, darf das Wort Palästina gar nicht vorkommen. Das sind Araber. Und ich darf auch daran erinnern, dass Netanyahu, als er noch in den USA lebte, am Washington Enterprise Institute, glaube ich, heißt das, eine Arbeit schrieb, die ist nachzulesen, wo unter anderem festhielt, es sei in der DNA der Araber, Terrorist zu werden. Also das hat er in den 80er Jahren festgehalten. Darüber hat auch nie irgendjemand mal ein Wort erhoben. Mir wurde heftigst vorgeworfen, als ich Ministerin wurde, dass ich in einem Buch verfasste, unter Zitierung von israelischen Quellen, dass der Zionismus sich am deutschen Nationalismus anlehnt. Ja, es wurde immer verwechselt mit dem Nationalsozialismus, aber der Zionismus ist ein Erbe der Spätlinge des 19. Jahrhunderts und da hat der deutsche Nationalismus eine gewaltige Vorbildrolle gehabt, ja. Die Blut- und Bodenpolitik eines Bismarcks. Also das ist ein Faktum, aber Netanyahu hat wirklich harte Dinge geschrieben in den 80er Jahren, als er Fellow war an diesem Institut. Und das alles nur zum Festhalten, wie ist die Geist, welches Geist des Kindes sind diese Leute? Und daher glaube ich, wird es hier noch zu einer größeren Konfrontation kommen. Vielleicht hier nur als aktuellen Punkt eingebracht. Ich habe heute früh um 6 Uhr vor unserem frühen Podcast kurz gelesen, diese jüngsten Zollankündigungen Trumps gegen Kanada. Also er ist wirklich völlig aus der Rolle gefallen, als er hörte, auch Kanada stellt in Aussicht, einen Staat Palästina vor der UNO anzuerkennen. Und daraufhin gab es sozusagen jetzt noch ein Löffel mehr an Tarifen, an Zöllen gegenüber Kanada. Er ist fuchsteufelswild auf die Briten und auf andere. Und das Thema ist hier überall Anerkennung eines Staates Palästina. Also das ist vielleicht etwas, wo er auch seinem Freund Netanyahu sehr an Bord ist und wo ihm vielleicht auch sein Schwiegersohn zuflüstert. Aber wir stehen hier zweifellos an einer größeren Wende.
Ja, und diese größere Wende, von der Sie da sprechen, Frau Kneißl, die werden wir hier natürlich in unserem Podcast weiter verfolgen. Aber für heute soll es das zunächst gewesen sein. Frau Kneißl, ich bedanke mich wie immer vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre wie immer sehr kompetenten Einschätzung und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende bei Ihnen im kleinen russischen Dorf, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Flavio, fürs Leben. Ja, ich bin froh, hier zu sein und Sonne ist angesagt und wünsche Ihnen und Ihrer Familie auch eine gute Zeit, wo immer Sie gerade sind und unseren Zuhörern einen angenehmen Sonntag.
Ja, und auch ich wünsche unseren Zuhörern einen angenehmen, hoffentlich sonnigen Sonntag. Ich habe mir sagen lassen, in der nächsten Zeit soll es wieder ein wenig besseres Wetter werden. Und ja, das soll es dann von heute gewesen sein, von dieser weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.